Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema, und zwar Akupunktur, sinnvoll und hilfreich. Ich freue mich, für dieses Gespräch unseren Experten Professor Dr. Schlager aus Innsbruck begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Akupunktur, chinesische Diagnostik und Arzneitherapie, manuelle Medizin, Palliativmedizin, spezielle Schmerztherapie und seit vielen Jahren bei der österreichischen Ärztekammer Weiterbildungsverantwortlicher im Bereich Akupunktur. Wer könnte also uns da besser Auskunft geben, was diese doch sehr alte Therapiemethode leisten kann? Obwohl seit ca. 3.000 bis 4.000 Jahren eingesetzt, gibt es um die Akupunktur noch viele Mythen und Unsicherheiten. Räumen wir damit auf. Lieber Andreas, schön, dass du da bist.
Liebe Silvia, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich kann hier etwas zu den Fakten und Mythen beitragen, damit es etwas besser verstanden wird, was Akupunktur wirklich bedeutet und wo wir hingehen damit.
Ja, also Akupunktur, viele wissen ja, das wird mit Nadeln gemacht und Nadeln in einen Körper einzustechen, fragen sich die meisten als erstes natürlich, ist das schmerzhaft?
Jein, es kann Schmerzen verursachen, also man sollte nicht zur Akupunktur mit dem Gefühl hingehen, dass man nichts spürt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sehr oberflächlich reinzustechen, nur das hilft dann seltener. Das hängt immer vom Krankheitsbild ab und manche Nadelstimulationen können durchaus schmerzhaft sein, aber nicht so, dass die Patienten aufschreien müssen oder Schmerzmittel vorher oder nachher brauchen. Also, aber es tut weh. Es ist durchaus so, dass man es spürt. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten mit Laserakupunktur, was man bei Kindern anwendet. Das wäre praktisch nicht schmerzhaft, ist aber nur ein Verfahren, das nicht überall wirkt und das man sich, wie gesagt, bei Kindern gerne einsetzt. Auch im Gesicht durchaus möglich, bei der Ohrakupunktur. Hier spürt man nichts, aber die Nadel selber kann mitunter durchaus mal leichte Schmerzen verursachen.
Jetzt hast du gesagt, abhängig von Nadelstimulationen. Was heißt das denn?
Das hängt jetzt vom Krankheitsbild nach chinesischer Medizin ab. Es gibt mehr oder weniger so pragmatische Akupunkturen, die man machen kann, die man neutral nadelt. Da sticht man die Nadel rein und lässt sie mehr oder weniger liegen. Es gibt aber auch Methoden bei einer leeren Situation, da kommen wir später, glaube ich, noch drauf zu sprechen, wo man die Nadel wenig stimuliert, hier wird auch nicht viel getan und versucht hier nicht allzu sehr zu stimulieren. Also hier sollte es keine Schmerzen verursachen. Und dann gibt es noch bei sogenannten Füllesituationen, wie beispielsweise bei einem Hexenschuss oder ähnlichen oder einer frischen Erkältung, wo dann die Druckpunkte auch etwas schmerzhaft sind, wo man etwas kräftiger stimuliert. Und da kann es durchaus mal sein, dass auch die Akupunkturnadel etwas wehtut. In der chinesischen Medizin, wenn man es wirklich in China durchführt, ist das viel weniger schonend als bei uns.
Kann man so sagen, ja. Jetzt, die Akupunktur ist ja schon sehr alt und es gibt ja immer noch so die Frage, was passiert eigentlich bei der Akupunktur? Was wissen wir denn aus der Forschung darüber?
Nicht sehr, sehr viel, muss man dazu sagen, weil es natürlich ganz, ganz schwer zu untersuchen ist. Wir wissen, dass durch die Akupunktur sich die Durchblutung ändert, die Haut sich und die Muskulatur sich etwas erwärmt, auch entspannt. Wir wissen, dass auf der sogenannten neurohumoralen Seite, das heißt also Hormone, gewisse Botenstoffe, die wir für die Nervenübertragung brauchen, hier mitunter getriggert werden, das heißt entweder erhöht werden beziehungsweise auch erniedrigt werden, dass das Ganze auch teilweise Opioide, also Schmerzmittel, die wir normalerweise als Medikamente einnehmen, die wir aber auch im Körper haben, mitunter etwas beeinflusst werden. Wir wissen, dass es etwas im Gehirn macht. Auch wir haben so Studien durchgeführt, wo man mit Kernspintomographie dann gemessen hat, dass sich im Hirn etwas ändert, wobei wir alle nicht genau wissen, was das dann wirklich am Körper macht. Also es passiert etwas im Körper und das kann man wirklich mit modernen Methoden mittlerweile feststellen. Es sind zahlreiche Leute und Wissenschaftler daran immer wieder tätig, aber hundertprozentig sagen, was wirklich passiert, dabei können wir leider immer noch nicht.
Naja, die Akupunktur ist jetzt schon ein paar tausend Jahre alt und du hast gesagt, wir sehen da was im Kernspin. Das war ja damals überhaupt nicht möglich, irgendwelche Messungen der Durchblutung sicher auch nicht oder irgendwelche eigenen Schmerzmittel, die der Körper da freisetzt. Wie ist denn so die Vorstellung damals gewesen, wie eine Akupunktur wirkt?
Die Akupunktur in der TCM, und das ist auch etwas, was wir heute teilweise immer noch so verwenden, wirkt eigentlich über Energie. Es gibt im Körper sogenannte Meridiane, das sind Leitungsbahnen, in denen die Energie im Körper fließt, zu gewissen Uhrzeiten etwas mehr, etwas weniger. Und vor allem beim Schmerz wissen wir, dass diese Energieflüsse im Körper, wird im Fachjargon Qi genannt, wir kennen das auch aus Tai Chi und Qigong und Ähnlichem, da kommt überall dieses Wort Energie vor, Qi ist also global für Energie ein Wort in der chinesischen Medizin. Und das kann jetzt blockiert sein, das Qi kann zu wenig sein und irgendwo auch zu viel angesammelt sein. Und alles, was zu viel ist, wo es staut, auch teilweise, wo es zu wenig wird, kann beispielsweise Schmerzen verursachen. Das ist auch der Grund, warum in der Schmerzmedizin die Akupunktur sehr gut eingesetzt werden kann, weil wir mit dieser Energie des Körpers arbeiten. Das heißt, wir stechen Nadeln ein, wir können dort die Energie vom Körper wegbringen. Wir können keine Energie in den Körper hineinbringen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir arbeiten also mit der Energie, die uns die Patientin, der Patient mehr oder weniger liefert. Und wir können diesen Energiefluss im Körper im Steuern zwischen einzelnen Organen, wenn irgendwelche Organprobleme vorliegen oder eben im Bewegungsapparat, wenn dort irgendwelche Staus sind, dann können wir diesen Stau mehr oder weniger auflösen, gute Energie wieder durchschicken durch diese Leitbahnen und dadurch kommt es zu einer Verbesserung der Symptome. Das ist eigentlich das Grundkonzept der Akupunktur, mit der wir auch heute noch arbeiten. Und das ist etwas, das kann man glauben oder nicht. Niemand von uns hat die Qi gemessen und gesehen, aber es ist eine gute Möglichkeit, mit dieser Methode so weiterzuarbeiten und die 3000 Jahre Erfahrung der chinesischen Medizin sind gute Erfahrungen.
Du hast ja jetzt auch von diesen Leitbahnen gesprochen und ich glaube, viele kennen ja auch diese Akupunkturmännchen oder die Tafeln mit diesen vielen Linien. Und wenn man jetzt Akupunktur macht, man sticht ja nicht unbedingt da ein, wo der Schmerz jetzt direkt ist, sondern manchmal auch beim Rückenschmerz im Fuß oder in der Hand. Und wie weiß man denn als Arzt, wo man einstechen muss? Welche Diagnostik ist denn jetzt in diesem Rahmen wichtig?
Das Einstechen in den einzelnen Punkten, die sitzen alle, wie gesagt, auf diesen Leitbahnen. Die werden Organsystemen auch zugeordnet. Und so gibt es beispielsweise einen Blasenmeridian, den wir eben vor allem beim Rückenschmerz gerne verwenden. Und der zieht vom Kopf zum Rücken hinunter und endet dann an der kleinen Zehe und hat dort 67 Punkte aufgereiht. Und je nachdem, wo eben die Problematik sitzt, können wir sogenannte Meridiandiagnosen machen, zu schauen, wo ist das Problem, wo tut es weh, eben beispielsweise beim Rückenschmerz. Ich habe einen tiefen Schmerz im Rücken unten und im Kreuzbereich. Dort gibt es gewisse Punkte, die kann ich stechen, das macht man mitunter, hängt jetzt von der Beschwerdesituation ab, warum dieser Schmerz entstanden ist. Und dann kann man aber auf dieser Leitbahn entlang eben auch entfernte Punkte nehmen. Wir wissen aus der Diagnostik und auch aus den ganzen Therapieverfahren, dass die entfernten Punkte, zum Beispiel so weit am Fuß unten, die man eben auch stechen kann beim Rückenschmerz, energiereich sind. Die leiten Energie in diese Meridiansysteme hinein. Sollte ich eine Blockade dort haben, dann ist es gut, teilweise direkt dort zu stechen, wo es weh tut, dort auch mitunter schmerzhaft zu stimulieren. Und wenn das mehr oder weniger dieser Stau aufgelöst wird, kann ich in der Peripherie, also weit unten am Bein, einen Punkt nehmen, den man lernt. Die haben gewisse Funktionen, mit denen man wieder Energie in dieses System hineinschickt, gute Energie, damit das wieder gut durchflutet wird und die Schmerzen dadurch auch in weiterer Folge reduziert sind. Das heißt, das lernt man. Diese Meridiansysteme sind mehr oder weniger ein Teil der Anatomie der chinesischen Medizin und da liegen die Punkte eben definiert auf diesen Leitbahnen und die gehören zu einem System dazu.
Und jetzt Diagnostik. Ich meine, damals hatte man ja kein MRT oder Ähnliches. Ist sowas notwendig, wenn man Akupunktur machen möchte? Oder welche Diagnostik würdest du sagen, sollte so ein Akupunkturarzt oder Ärztin beherrschen?
Wenn wir von Akupunkturärztinnen und Ärzten reden, dann bin ich der Meinung, dass wir die Schulmedizin aus dem FF beherrschen müssen. Es ist ganz, ganz wichtig, nichts zu übersehen. Das heißt, wir werden MRT-Untersuchungen, Computertomographie, Röntgen, Nervenleitgeschwindigkeiten, Sonographie, was immer, genauso einsetzen, um gewisse Dinge auszuschließen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, bei Patientinnen und Patienten, die Kopfschmerzen hätten, sie nicht neurologisch abklären zu lassen und hier vielleicht einen Tumor zu übersehen. Die Chance, dass es ein Tumor ist, ist sehr gering, das wissen wir, aber es kann theoretisch vorkommen. Und wir werden das auch bei irgendwelchen Bauchschmerzen natürlich machen, dass wir ein CT, ein MRT, Ultraschall, was immer verwenden, um hier mal von vornherein zu wissen, hier ist eine Methode anwendbar, die beispielsweise von der TCM-Seite kommt, ob das jetzt die Kräutermedizin ist oder eben die Akupunktur. Sollte es so sein, dass hier operativ was zu machen ist, das heißt, der Chirurg mehr oder weniger seine Tätigkeit ausüben muss, dann werde ich mit der Akupunktur mich zurückziehen und das nicht machen. Also das heißt einmal ganz wichtig, als Ärztin oder Arzt sind wir verpflichtet, auch eine schulmedizinische Diagnose zu haben. Einfach mal, um auszuschließen, keinen Fehler zu machen. Und für die Akupunktur per se kann ich die schulmedizinische Diagnostik vergessen. Es gibt hier unterschiedliche Fragestellungen. Da gibt es das Prinzip der 8 Prinzipien, die wir verwenden können, die für die Akupunktur sehr, sehr wichtig ist. Wir haben die Pulsdiagnostik, wo der Puls an der Hand gemessen wird mit einer speziellen Technik, also nicht so, wie wir es in der Schulmedizin kennen, einen Finger drauf oder vielleicht zwei. Also wenn jemand Pulsdiagnostik bei einem TCM-Arzt oder einer Ärztin macht, dann wird er sich wundern, dass das etwas anders ist. Und es gibt auch noch die Zungendiagnostik, also nicht so, wie wir es in der Schulmedizin auch kennen. Alte Internisten oder auch normale Anamnese heißt, ich muss mal die Zunge rausstrecken. Das machen wir in der TCM-Diagnostik auch. Hier gibt es aber spezielle Organzuordnungen, die wir sowohl mit der Pulsdiagnostik als auch Zungendiagnostik machen können. Und auch die Unterscheidung, und das ist für die Akupunktur sehr wichtig, ob es eine Füllesituation oder eine leere Situation ist. Wie ich eingangs bereits gesagt habe, entscheidet das über die Technik der Akupunkturstimulation. Oder ich muss auch zum Beispiel eine Hitze- und eine Kältesituation entscheiden, weil sich auch da die Methode ändert, ob ich Wärme zuführe oder keine Wärme zuführen darf und ob das eine innere oder eine äußere Erkrankung ist. Das kann ich mit der Pulsdiagnostik und teilweise auch mit der Zungendiagnostik sehr gut machen, kann auch Organzuordnungen mit der Zungendiagnostik sehr gut abklären. Und das sind zwei Diagnoseverfahren, die eigentlich für die chinesische Medizin Grundvoraussetzung sind. Und wirklich chinesische Medizin und chinesische Therapie auch mit der Akupunktur zu machen, muss ich diese Verfahren eigentlich beherrschen und jede Ärztin und jeder Arzt sollte darüber gut Bescheid wissen, wenn er Akupunktur macht.
Okay, und wenn ich jetzt also bei jemand bin, die Diagnose ist gemacht, dann wird die Akupunktur gemacht. Wie lange dauert denn so eine Behandlung?
Das hängt jetzt wiederum vom Krankheitsbild. Aber erstens einmal, was erkrankt ist, zweitens, wie lange die Patientinnen und Patienten erkrankt sind. Ich kann es jetzt nur aus der österreichischen Situation sagen, in Österreich kommen Patientinnen und Patienten, das wird in Deutschland wahrscheinlich nicht anders sein, meistens sehr spät zur Akupunktur. Sie machen zuerst schulmedizinische Therapie, was doch halt auch sinnvoll ist, will ich gar nicht leugnen, und kommen dann immer so, sie sind meine letzte Rettung und dann ist der Krankheitsverlauf mehr oder weniger schon chronisch. Oder über längere Zeit zumindest bestehend. Und dafür ist es dann so, dass die Prognose auch länger oder schlechter ist und ich länger brauche, um hier wieder einen Erfolg zu haben. Prinzipiell, je früher Patientinnen und Patienten zur Akupunktur kommen, desto kürzer ist meistens auch die Möglichkeit der Behandlungen. Das heißt, ich brauche nicht so viele, das ist die eine Sache. Zum Beispiel eben einen Hexenschuss oder irgendeine Verspannung, die muskulär auftritt, die kann ich mit 2, 3 Akupunktursitzungen relativ schnell in den Griff kriegen. Jemand, der chronisch Rückenschmerzen hat, wird zumindest 10 bis 15 Sitzungen brauchen. Auch da hängt es, wie gesagt, davon ab, was die wirkliche Ursache ist. Deswegen hat diese Zungendiagnostik, diese Pulsdiagnose, diese Befragung der Patientinnen und Patienten wird uns darüber Ausschluss geben. Und man kann das der Patientin und dem Patienten dann doch meistens vorab schon mitteilen, mit wie vielen Sitzungen man rechnen muss. Aber im Mittel zwischen 5 bis 15 Sitzungen muss man auf jeden Fall bei jeder Akupunktur rechnen.
Und wie lange dauert so eine Sitzung?
Auch das hängt jetzt wieder vom Beschwerdebild ab. Prinzipiell muss man, wenn man jetzt die ganze Diagnostik weglässt, die dauert durchaus etwas länger, aber die Sitzung selbst zwischen 15 bis 30 Minuten, wenn ich nichts dazu mache, also die reine Akupunkturnadelbehandlung. Der Vorteil bei der Laserbehandlung wäre der, dass das meistens kürzer geht, dann nehme ich eben keine Nadeln her, da kann ich auch mit 10 Minuten oder 15 Minuten rechnen, wo ich dann mit den Punkten fertig bin. Also wenn jemand Laserakupunktur machen sollte und keine Nadelakupunktur, wird es etwas kürzer dauern. Aber die Nadel wird im Mittel zwischen 15 bis 30 Minuten, muss man rechnen.
Okay. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Behandlung gesprochen. Du hast viel über Schmerzen, Rückenschmerzen, akuter Hexenschuss, lange bestehende Schmerzen gesprochen. Welche Erkrankung kann man denn überhaupt mit Akupunktur behandeln? Also was könnte man denn da machen?
Prinzipiell ist es so, dass wir zwei Dinge unterscheiden müssen. Erstens einmal kann die Akupunktur, weil es eine Regulationstherapie ist, eine ganzheitsmedizinische Regulationstherapie, eigentlich nur dort helfen, wo keine wirklichen massiven Veränderungen da sind. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich eine Kniegelenksarthrose habe, dann werde ich die Arthrose mit der Akupunktur nicht besser kriegen. Ich kann aber die Schmerzen behandeln. Ich werde auch einen Tumor, ich hoffe es zumindest, dass das normalerweise nicht die Ärztinnen und Ärzte nicht tun, prinzipiell nicht als Tumor behandeln. Ich kann natürlich viel zum ganzen Verlauf beitragen. Das heißt, alles, was zerstört ist im Körper, wird durch die Akupunktur nicht besser werden, außer vielleicht, wie gesagt, die Schmerzen. Aber die Ursache kann ich nicht behandeln. Das ist etwas, was man wissen muss. Das heißt also, Erkrankungen, die man als funktionell betrachten kann, wo meine Funktion beeinträchtigt ist, das geht sehr gut. Da fällt zum Beispiel eben das Asthma hinein, da fehlen zum Beispiel die Gynäkologie hinein, die in ganz, ganz vielen Bereichen gut wirkt. Also die Frauenheilkunde ist hier ein sehr, sehr gutes Gebiet für Akupunktur, angefangen von der Geburtsvorbereitung bis zu Regelschmerzen, sogenannte prämenstruelle Syndrom und so weiter. Die funktionieren sehr, sehr gut, weil hier nichts zerstört ist im Normalfall, sondern etwas gestört ist und deswegen funktioniert das gut. Kopfschmerzen zum Beispiel, angefangen von Spannungskopfschmerzen über Migräne, das sind sehr, sehr gute Möglichkeiten und hier kann man teilweise, was Schulmedizin manchmal sogar nicht kann, sogar hier wirklich therapeutisch gut ansetzen und nicht nur Prophylaxe machen, sondern hier auch eine gute Therapie machen. Viele Behandlungen sind symptomatisch, zum Beispiel die Schmerzbehandlung bei der Gonarthrose beim Kniegelenk wäre eine symptomatische Therapie. Bei der Migräne, wenn ich es gut beherrsche und alle anderen Teilaspekte, und die Akupunktur ist ja nicht das Einzige, da gibt es noch eine Lebensumstellung, die ich dazu machen muss, diätologische Veränderungen, Bewegungstherapie und. Das ist immer eine Kombination, aber da kann ich teilweise sogar hier wirklich auch mitunter eine Heilung hervorrufen, wenn ich viele Faktoren mit berücksichtige. Die Akupunktur alleine wird es nicht machen.
Jetzt noch eine Frage, wer sollte denn Akupunktur durchführen? Also ich weiß, bei euch in Österreich gibt es ja da ganz strenge Regeln, bei uns ist das ein bisschen aufgeweitet, aber was ist wichtig, wenn ich jetzt zu einem Akupunkteur, Akupunkteurin gehe, was ist wichtig, was müssen die können und was sollte ich fragen als Patient?
Generell muss eine gute Ausbildung vorliegen. Das ist für Patientinnen und Patienten jetzt bei Ärztinnen und Ärzten relativ einfach, weil auch in Deutschland die Ärztekammer Diplome anbietet. Das ist der große Vorteil. Hier habe ich eine Kontrolle. Das heißt, wenn eine Ärztin oder ein Arzt von der Ärztekammer Deutschland, die Bundes- oder auch Landesärztekammern machen so etwas, diese zertifiziert, diese Diplome, dann kann man davon ausgehen, dass die Kolleginnen und Kollegen eine gute Ausbildung haben. Bei Nichtärztinnen und Ärzten, Heilpraktikern wird das Ganze natürlich etwas schwieriger. Auch da gibt es, und das muss man ehrlicherweise sagen, sicherlich sehr, sehr gut ausgebildete Leute, die diese Verfahren auch in China gelernt haben, von sehr, sehr guten Lehrerinnen und Lehrern gelernt haben. Nur da ist natürlich die Kontrolle deutlich schwieriger. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum man das in Österreich nicht eingeführt hat. In Österreich dürfen nur Ärztinnen und Ärzte, die auch entsprechend über das Jus Practicandi, das heißt über die selbstständige Tätigkeit verfügen, das heißt, die müssen wirklich selbstständig arbeiten können. Das heißt also, Ausbildungsärzte dürfen das nicht, außer im Beisein eines Facharztes oder einer Fachärztin. Also hier gibt es eine ganz, ganz strenge Regelung. Ist in anderen Ländern nicht so. Damit ist natürlich auch die Kontrolle schwieriger. Diplome gibt es wie Sand am Meer von allen möglichen Ausbildungseinrichtungen, muss man dazu sagen, da lässt sich natürlich auch von vielen Geld verdienen. Deswegen ist die Kontrolle schwierig. Bei Ärztinnen und Ärzten ist es hier relativ einfach. Die ganzen Diplome, die angeboten werden und die auch zertifiziert werden, haben gewisse Richtlinien, denen die Kollegen und Kollegen entsprechen müssen. Sie müssen eine entsprechende Prüfung ablegen und nur dann bekommen sie dieses Zertifikat. Das heißt, dass hier können Sie relativ sicher sein, dass zumindest eine gute Grundausbildung vorhanden ist. Und dann gibt es natürlich immer wieder Spezialistinnen und Spezialisten, die noch darüber stehende Ausbildungen machen. Die müsste man halt genauso abfragen. Ob das ein Laie wirklich beurteilen kann, wage ich zu bezweifeln. Das ist leider so.
Ja, aber ich glaube, du hast ja schon einen ganz guten Hinweis gegeben, auch mit Zungen- und Pulsdiagnostik. Das ist ja auch schon mal ein Hinweis, ob jemand das überhaupt kann oder anbietet oder vielleicht auch gar nicht macht. Oder wenn man fragt, was ist denn das, ist ja vielleicht auch schon mal ein Hinweis. Jetzt noch die letzte Frage. Kann Akupunktur immer durchgeführt werden oder gibt es irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Zeichen, Hinweise, dass man eine Akupunktur besser nicht einsetzen sollte? Also du hast ja gesagt, natürlich, wenn irgendwas zerstört ist, also wenn jemand Bauchschmerzen hat, hat eine Blinddarmentzündung, dann ist natürlich der Chirurg gefragt und nicht der Akupunkteur. Aber bei den funktionellen Störungen, wann sollte man Akupunktur vielleicht besser nicht einsetzen?
Wenn es jetzt wirklich funktionell ist, ist es nicht so schwierig, hier eine Grenze zu ziehen. Da geht relativ viel. Wo ganz, ganz klare Grenzen sind, sind Dinge wie beispielsweise bei einem Herzinfarkt. Da hat die Akupunktur also gar nichts verloren. Ist natürlich auch eine funktionelle, aber teilweise zerstörende Erkrankung. Eben immer dort, wo Chirurgen mehr oder weniger ihre Tätigkeit haben. Wenn operiert werden muss, dann würde ich hier das nicht machen. Bandscheibenvorfall zum Beispiel, der operiert werden muss, da nützt die Akupunktur etwas gegen die Schmerzen, aber nicht gegen die Zerstörung, die diese Bandscheibe dann in Bezug auf die Nerven machen kann oder sonst irgendwo dann auslösen kann. Das heißt also, hier gibt es ganz klare Grenzen. Es gab dann immer noch früher, es ist aber nicht wirklich bestätigt, so Dinge, wo man gesagt hat, okay, bei Patientinnen und Patienten, die teilweise Epilepsie haben oder autoimmunologischen Erkrankungen oder auch bei irgendwelchen akuten Schüben in der Rheumatologie, da gibt es keine wirklichen Belege, dass man es hier nicht durchführen kann. Das heißt generell, wenn was funktionell ist, was wir nicht zwingend schulmedizinisch behandeln müssen, das sind eben gesagt so Dinge wie Tumorerkrankungen, eine Herzerkrankung mit Angina pectoris, das heißt, wenn ich wirklich Druck auf dem Brustkorb spüre und hier auch wirklich eine Gefäßverengung oder eine Gefäßveränderung da ist, dann klarerweise auch nicht beim Schlaganfall. Ich kann das nachher verwenden, wenn Patientinnen und Patienten einen Schlaganfall gehabt haben, neurologisch entsprechend dann behandelt worden sind und dann irgendwelche Bewegungseinschränkungen da sind, da macht die Akupunktur dann durchaus wieder Sinn. Macht es auch Sinn, so früh wie möglich anzufangen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo wir das additiv dazu machen können. Das heißt, zur Schulmedizin dazu, und das ist ja auch nicht verboten. Aber es gibt ganz klare Dinge, also gerade Herzinfarkt beispielsweise oder eben gerade Tumorerkrankungen. Wenn es jetzt wirklich um den Tumor geht, hier hat die Akupunktur per se wirklich nichts verloren. Und ich würde natürlich auch nicht bei sehr, sehr geschwächten Patientinnen und Patienten Akupunktur anbieten, auch nicht bei alkoholisierten Patientinnen und Patienten, also oder Patienten, die gerade einen Drogenmissbrauch mehr oder weniger haben aktuell. Das heißt, dass er überall dort versucht, Mittel, ob das Alkohol oder ähnliches ist, gerade da ist, macht das keinen Sinn. Allerdings kann ich, wenn der Patient hier eine Entzugstherapie macht, wiederum unterstützend im Rahmen der Suchtherapie mitarbeiten und hier eine gute Therapie für die Entzugssymptomatiken mitunter durchaus anbieten. Also das sind durchaus Möglichkeiten, die ich habe. Aber ich habe per se bei diesen Patientinnen klarerweise nicht.
Es wird ja auch immer wieder gewarnt bei Schwangeren. Also meine Erfahrung ist, dass Schwangere extrem gut auf Akupunktur ansprechen. Und die haben ja nun auch manchmal Probleme, angefangen von Schwangerschaftsübelkeit bis hin zu irgendwelchen Rückenschmerzen, wenn die Kinder dann größer werden. Wie siehst du das?
Generell gibt es natürlich die Möglichkeit, jetzt gerade bei der Übelkeit, es gibt so einen Punkt im Handgelenksbereich, der sehr, sehr gut für Übelkeit, für alle möglichen Arten von Übelkeit hilft, die man hier stechen kann. Ich würde Schwangere nicht im Bereich des Bauches stechen. Schwangere sollten auch nicht im Bereich des Rückens direkt gestochen werden. vorausgesetzt, man macht das nicht zur Geburtsvorbereitung, das muss man dazu sagen. Und es gibt ein paar Akupunkturpunkte, wo man weiß, dass die mitunter Wehen auslösen können. Also hier bin ich eher dann ein bisschen restriktiv, aber andere Punkte, eben gesagt, die Schwangerschaftsübelkeit ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, das man sehr, sehr gut machen kann. Und eben die andere Akupunkturindikation, wie gesagt, die Schwangerschaftsvorbereitung, die man im Normalfall erst ab der 36. Schwangerschaftswoche anfängt. Und da werden durchaus Akupunkturpunkte auch gestochen, die Wehen auslösen können. Ich erinnere mich immer noch an meine erste Patientin, es war eine Kollegin, ach, kannst du mich nicht akupunktieren und so weiter. Und ja, machen wir. Und dann ist die bei mir in der Ambulanz gesessen, der 36. Schwangerschaftswoche, hat dann Senkwehen bekommen und dachte, um Gottes Himmels Willen, was habe ich da wieder angestellt? Die sind dann Gott sei Dank wieder relativ schnell verschwunden und wir haben das dann 4 Wochen hindurch durchgeführt und da ist es super gut gegangen. Wird in einigen Kliniken und auch von Hebammen durchaus angeboten und das ist die einzige Ausnahme auch in Österreich, dass Hebammen diese Geburtsvorbereitungspunkte, das sind 4 so Standardpunkte, akupunktieren dürfen. Und das ist mir persönlich auch als Arzt lieber, wenn die das machen. Die sind für sowas durchaus geeignet und wie gesagt auch damit vertraut, dass Frauen mal eine Senkwehe oder Ähnliches bekommen bei irgendwelchen Untersuchungen. Da kennen die das auch und das geht durchaus. Aber sonst ist es, wie gesagt, mit der Schwangeren immer ein bisschen vorsichtig. Klarerweise nicht alles akupunktieren. Und da braucht es auch auf der einen Seite Erfahrung und Wissen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in den Akupunkturkursen und in den Ausbildungen, die zertifiziert sind, gut lernt und sagt, bitte hier die Finger weg. Wo ich mir bei anderen Ausbildungen dann nicht so sicher bin, die glauben, es gibt da die goldene Nadel, mit der kann man alles machen, was leider nicht stimmt.
Wunderbar, ein schöner Schlusssatz. Dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also Akupunktur ist eine Methode, bei der Nadeln in den Körper eingestochen werden, was aber nicht unbedingt Schmerzen verursachen muss. Kommt ein bisschen drauf an, bei welcher Erkrankung man das macht und ob man dann eher kräftig die Nadel stimuliert oder ob man einfach, wie du gesagt hast, neutral einsticht und die Nadel liegen lässt. Was genau bei der Akupunktur passiert, wissen wir noch immer nicht. Wir wissen, dass die Durchblutung verbessert wird. Wir wissen, dass die Muskulatur sich entspannt, dass ein Wärmegefühl entsteht und dass ähnlich wie die Opioide, also eigene, körpereigene Schmerzmittel, etwas vermehrt freigesetzt werden. Die Vorstellung in der ursprünglichen traditionellen chinesischen Medizin ist die, dass in diesen Leitbahnen, diese Linien, die man immer bei diesen Akupunkturmännchen und Bildern sieht, dass in diesen Leitbahnen Energie fließt, das sogenannte Qi, und dass dieses Qi blockiert sein kann oder an irgendeiner Stelle zu wenig vorhanden ist, das kann man mit der Akupunktur regulieren. Energie dazu bringen ist nicht möglich. Eine Akupunkturbehandlung dauert pro Sitzung zwischen 15 und 30 Minuten und je nachdem, wie lange die Erkrankung und wie chronisch die Erkrankung ist, muss man zwischen 5 und 15 Sitzungen insgesamt rechnen. Anwenden kann man Akupunktur immer da, wo nichts zerstört ist. Also bei Schmerzen zum Beispiel, auch bei einer Gonarthrose, also das heißt eine Kniegelenksverschleiß, kann man die Akupunktur zur Schmerzbehandlung anwenden, aber der Verschleiß wird sich natürlich nicht bessern. Man sollte sie da nicht anwenden, wo eben der Chirurg eingreifen muss oder sollte oder wo eben ganz andere Methoden wichtig sind. Deswegen auch wichtig, dass man sich mit der Schulmedizin entsprechend auskennt und auch da alles abgeklärt hat. Aber zusätzlich zur Schulmedizin oder auch zum Beispiel nach einem Schlaganfall, um möglichst schnell wieder die Bewegung hinzukriegen, nach einer Lähmung und Ähnliches, da kann man Akupunktur sehr gut einsetzen. Es sollte eine gute Ausbildung sein. Ein Akupunktur sollte wissen, wie man eine Zungen- und Pulsdiagnostik macht. Bei Ärzten ist es relativ einfach zu gucken, ob sie eine gute Ausbildung haben, weil die haben normalerweise dann ein sogenanntes Ärztekammerdiplom. Ja, das war jetzt ganz schön viel, aber ich glaube, das war auch ganz hilfreich. Und jetzt wissen wir, wo Akupunktur eingesetzt werden kann, wann sie sinnvoll und wann sie hilfreich ist. Damit sind wir für heute am Ende. Lieber Andreas, nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Was Akupunktur kann, wenn sie von einem Experten oder einer Expertin durchgeführt wird, haben wir in diesem Podcast erfahren. Aber Akupunktur kann auch bei schweren Erkrankungen gute Wirkung zeigen. Wie und wann man sie da einsetzen kann, das erfahren Sie im Podcast Akupunktur in der Palliativmedizin. Auch hier wird Professor Schlager unser Experte sein. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint immer donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.